Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Herzlich willkommen bei uns. Am Mikrofon begrüßt Sie Anne Preckel. Papst Franziskus wird weiter in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Es gab auch an diesem Samstag Informationen zu seinem Gesundheitszustand. Frage an Stefan Kempes: Was steht in den Statements des Vatikanischen Presseamtes? Wie geht es dem Papst?
Also es geht ihm durchwachsen, muss man ehrlich sagen. Eigentlich schien er in den letzten Tagen auf dem Weg der Besserung, was seine Infektion der Atemwege und der Lunge betrifft. Aber gestern, am Freitagnachmittag, kam es auf einmal zu einer isolierten Krise mit Bronchospasmus und einer plötzlichen Verschlechterung des Atembildes. Im Vatikan-Statement vom Abend heißt es wörtlich, der Heilige Vater wurde umgehend bronchoaspiriert und auf nicht-invasive Weise mechanisch beatmet. Dabei habe der Gasaustausch gut funktioniert und die Werte seien auch wieder auf den vorherigen Stand gesunken. Franziskus sei, ich zitiere weiter aus dem Statement, zu jeder Zeit wach und orientiert geblieben und habe an den therapeutischen Maßnahmen mitgewirkt. Aus dem Vatikan war die Einschätzung zu hören, dass es jetzt einen oder zwei Tage brauchen werde, um das Krankheitsbild neu zu evaluieren.
Weiß man noch mehr über den Gesundheitszustand von Franziskus?
Ja, es gab an diesem Samstag weitere Infos. Zunächst am Morgen, da hieß es, der Papst habe trotz allem eine ruhige Nacht verbracht und jetzt erhole er sich. Also ein Statement von nur einem einzigen Satz. Am Samstagmittag kam dann aus Vatikankreisen ein weiteres, aber nicht offizielles Update zum Gesundheitszustand von Franziskus. Danach hatte der Papst nach dem Bronchospasmus vom Freitag keine weiteren Anfälle von Atemnot oder Ähnlichem mehr. Am Samstagmorgen habe er gefrühstückt, Kaffee getrunken, ein paar Zeitungen gelesen. Das hört sich nach Normalität an.
Wird spät abends auf dem Petersplatz weiterhin der Rosenkranz für den kranken Papst gebetet?
Ja, gestern Abend am Freitag war es der fünfte Tag, die fünfte Nacht in Folge. Tausende von Menschen haben um 21 Uhr abends mitgemacht. Vorbeter war der argentinische Kardinal Victor Manuel Fernandez, der das Glaubensdikasterium leitet und ein enger Vertrauter von Papst Franziskus ist. Fernandez sagte am Anfang, das Gebet gelte nicht nur dem Papst, sondern darüber hinaus allen, die in diesen besonders dramatischen und leidvollen Momenten in der Welt die Last von Krieg, Armut oder Krankheit tragen. Übrigens begeht an diesem Samstag die Gemelli-Klinik ihre Heiligjahrfeier mit einer Messe im Petersdom, aber ohne den Papst, denn der liegt ja im Gemelli.
Stefan, was gibt es sonst noch Neues?
Ja, es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass in den Statements aus dem Krankenhaus in den letzten Tagen nicht mehr von einem kritischen Gesundheitszustand die Rede ist, wohl aber davon, dass man weiterhin keine Entwarnung geben könne. Also ich zitiere, die Situation bleibt komplex und die Prognose zurückhaltend.
Vielen Dank an meinen Kollegen Stefan Kempes. An diesem Samstag beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan. 30 Tage lang sollen Muslime und Musliminnen auf Essen und Trinken, aber auch auf Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichten. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang.
Ihre Enthaltsamkeit soll die muslimischen Gläubigen daran erinnern, dass die spirituellen und ethischen Lehren des Islams einen höheren Stellenwert haben als die eigenen Bedürfnisse. Das Gebet und die Hingabe an Gott, die Solidarität mit Armen und Schwachen und das Wirken für die Mitmenschen. So gilt der Ramadan auch als Monat der guten Taten, der Versöhnung und der Familie. Das Fasten geht auf den Koran zurück und ist eine der fünf Säulen des Islam, neben dem Glaubensbekenntnis, den täglichen rituellen Gebeten, dem Almosengeben und der Wallfahrt nach Mekka. Der Fastenmonat erinnert daran, dass nach islamischem Glauben die Offenbarung des Korans durch den Erzengel Gabriel an den Propheten Mohammed im Ramadan begann. Nicht alle der weltweit rund 2 Milliarden Muslime müssen fasten. Ausgenommen von der Fastenpflicht sind Kinder bis zur Religionsmündigkeit, also etwa 14 Jahre, ebenso alte, kranke, schwangere, stillende Mütter und Reisende. Mit dem Iftar, dem gemeinsamen Abendessen im Kreis der Familie, wird das Fasten täglich beendet. Oft folgen spezielle Gebete in den Moscheen oder die Lesung aus dem Koran, der dafür eigens in 30 Abschnitte unterteilt ist. Der Ramadan endet mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens ab dem 30. März. Die Bräuche, etwa Geschenke für die Kinder und Besuche bei Verwandten, erinnern teilweise an das Weihnachtsfest. Im Vatikan hat man es sich angewöhnt, jedes Jahr zum Ramadan eine Grußbotschaft an die Muslime in aller Welt zu richten. Auch in diesem Jahr kommen aus Rom gute Wünsche zur islamischen Fastenzeit, nur wenige Tage, bevor auch für die Christen das Fasten beginnt. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und jetzt ein Blick auf die Nachrichten vom Tag.
Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und der Ukraine sorgen für Besorgnis. Das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Volodymyr Zelensky in Washington endete am Freitag unerwartet abrupt, nachdem Trump seinen Gast aus Kiew vor laufenden Kameras bedroht und gedemütigt hatte. Das katholische deutsche Osteuropa-Hilfswerk Renovabis urteilt, die Szene im Weißen Haus werfe Fragen nach der Verlässlichkeit der internationalen Unterstützung für die Ukraine auf. Hauptgeschäftsführer Thomas Schwarz von Renovabis erklärte am Samstag, die Ukraine kämpfe weiterhin mit unermüdlichem Mut gegen einen völkerrechtswidrigen Krieg. Dabei gehe es nicht nur um die territoriale Integrität des Landes, sondern auch um den Schutz grundlegender Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit. In einer solch existenziellen Bedrohungslage, so schwarzwörtlich, braucht die Ukraine starke und verlässliche Partner. Jegliche Unsicherheiten in der Unterstützung schwächten nicht nur die Ukraine, sondern sendeten auch besorgniserregende Signale an alle, die für Demokratie und Freiheit eintreten, so der Geistliche. Renovabis sieht mit großer Sorge, dass der Krieg schon seit 3 Jahren unzählige Menschenleben gekostet und Millionen von Menschen in Not gestürzt hat. Die humanitäre Lage bleibe dramatisch, viele Menschen seien weiter auf internationale Hilfe angewiesen. Da gehe es sowohl um humanitäre Hilfe als auch um politische Rückendeckung, so Schwarz. Und wörtlich, die internationale Gemeinschaft darf nicht nachlassen, sondern muss mit Entschlossenheit an der Seite der Ukraine stehen, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. 8 frühere afrikanische Staatschefs haben sich zusammengetan, um für einen Erlass von Auslandsschulden afrikanischer Länder zu werben. Die Schuldenkrise hat sich durch steigende Zinssätze und einen stärkeren Dollar noch verschärft. Das erklärte der frühere tansanische Präsident Jakaya Mrisho Kikwete bei der Präsentierung der African Leaders Debt Relief Initiative. Es werde für afrikanische Länder zunehmend schwieriger, Schulden in Dollar zu verwalten. Eine globale Lösung dieser Krise sei nicht nur für afrikanische Volkswirtschaften wichtig, sondern komme allen Menschen auf der Welt zugute. Die Initiative wurde in Kapstadt am Rand des jüngsten G20-Finanzministergipfels ins Leben gerufen. Der südafrikanische Vorsitz dieses Forums, in dem die 20 wichtigsten Industrieländer der Welt vertreten sind, hatte die Schuldentragfähigkeit in den Mittelpunkt der Debatte gestellt. Die Unterzeichner betonten die dringende Notwendigkeit, die globale Finanzarchitektur zu reformieren, um die Entwicklungsländer besser zu unterstützen. Dasselbe fordert auch immer wieder Papst Franziskus von Rom aus.
Wir kommen zu unserem Abendprogramm, unser Sonntag. Diesmal legt die Rechtsexpertin Nadja El-Beheiri für uns das Evangelium vom Sonntag aus. Hören wir doch schon mal rein.
Manchmal, wie etwa im Gleichnis vom Sauerteig, fiel es den Jüngern schwer, die Lehre Jesu zu verstehen. Sie mussten ihn fragen, Herr, erkläre uns das Gleichnis. Bei anderen Malen versuchte Jesus, den Kontext zu finden um sich ganz auf seine Zuhörer einzustimmen. Das Faszinierende dabei ist, dass uns auch die Gleichnisse heute in gleicher Weise ansprechen. Die Erzählungen des Evangeliums des achten Sonntages in der Jahreszeit legen ihren Fokus zunächst auf Beziehungen, in denen eine Figur eine andere beeinflussen oder führen soll. Die Leitfiguren sind dabei ein Blindenführer, ein Meister und ein Bruder. Die Bindungen, auf die wir hier treffen, werden ihrer Natur nach immer intensiver. Der Kontakt mit einem Blindenführer kann auch ein ganz zufälliger sein. Ich erinnere mich an ein solches Ereignis in unmittelbarer Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Eine junge blinde Frau, die sich mit einem Stock bewegte, fragte mich, als sie eine Straßenbahn hörte, welche Nummer das wohl sei. Ich sagte ihr die Nummer und sie sagte, es ist immer dasselbe. Die Straßenbahn fährt mir davon. Als ich ihre enttäuschte Stimme hörte, fragte ich sie, ob sie der Straßenbahn nachlaufen wolle. Als die junge Frau Ja sagte, nahm ich sie bei der Hand und wir liefen gemeinsam der Straßenbahn nach. Es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, zu spüren, wie sich die Frau ganz meiner Führung überließ, wo ich doch für sie eine Unbekannte war. Sie stieg ein und wir trennten uns. Mich hat dieses Gefühl sehr beeindruckt und erinnert mich ganz an die Situation, in der ein Blinder sich eben seinem Blindenführer überlässt.
Das war ein Ausschnitt aus Unser Sonntag. Die komplette Betrachtung hören Sie in unserem Abendprogramm. Weitere Nachrichten.
Österreich. Eine neue Studie über die letzte Lebensphase von Ordensleuten könnte einen Anstoß zum gesamtgesellschaftlichen Überdenken einer gelungenen Work-Life-Balance im hohen Alter geben. Die Soziologin und Theologin Ruth Mechler widmet sich in der Studie der Frage, wie betagte Ordensleute den Herbst ihres Lebens bewältigen. Dazu befragte sie 21 über 80-jährige Sacré-Cœur-Schwestern und Jesuiten in Deutschland und Österreich. Ihr Buch zur Studie erscheint am 10. März, wie die Ordenskonferenz mitteilte. Warum gerade Ordensleute häufig so alt werden, erklärt Mechler in einem Interview auf der Webseite der Jesuiten, mit deren klarem Ziel im Leben, mit Regelmäßigkeit und einer starken Sinnhaftigkeit. Dazu komme, dass Ordensleute bis ins hohe Alter arbeiten, ihren Kräften angemessen, so die Studienautorin. Die Alternative Vollzeit oder Rente in unseren Gesellschaften sei keine gute Idee. Besser sei es, auch im hohen Alter noch einmal etwas Neues anfangen zu können. Auch die Ordensgemeinschaften seien bereit, ihre Mitglieder dabei zu unterstützen, sich bis ins hohe Alter weiterzubilden und immer wieder Neues anzufangen. Die betagten Ordensleute erzählten in den Interviews von neuen Aufgaben, wenn andere schon seit Jahren im Ruhestand sind, von bewältigten Lebenskrisen und ihrem Glauben. Die Ergebnisse der Studie sollen den beteiligten Ordensgemeinschaften auch Einblicke geben, wie es ihren älteren Mitgliedern wirklich geht, was getan werden kann, damit es ihnen besser geht und was bei der jetzt jungen Generation getan werden muss, damit es ihr auch im Alter gut geht. Große Krisen seien bei den Befragten im Alter nicht mehr vorhanden, so Mechler. Sie erzählten aber von durchgemachten und überwundenen Krisen, nicht durch Verdrängung, sondern durch die Frage, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Das habe ihnen neue Kraft gegeben. Die Gemeinschaft im Orden sei außerdem kein Garant dafür, im Alter nicht einsam zu sein. Wichtig sei für hochbetagte Ordensleute darum auch ihre Herkunftsfamilie. Getragen fühlten sie sich im Alter häufig von ihrem Glauben. Hier müssten die Orden aber aufpassen, dass nicht einfach davon ausgegangen wird, dein Glaube trägt dich. Es gebe Zweifel, Dürre, ja auch Glaubensverluste. Mechler wörtlich, es kann sein, dass Ordensleute im Alter aus ihrem Glauben schöpfen können, aber das ist nicht garantiert.
Und das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank fürs Dabeisein. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne Preckel. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.